Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio Essen Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat, wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
Und wir, das sind in dieser Woche Tobi Bitter und Nadine Müller. Tobi Bitter, der gerade zum Intro getanzt hat. Ja. Wir geben euch einen Einblick hier in unsere Redaktion und sprechen über die wichtigsten und spannendsten Themen in dieser Woche. Holen die Kollegen immer rein und die berichten dann, was die da alles so verzapft haben.
Verzapft haben, ja. Also erstmal gucken wir, was ich so verzapfe. Ich bin ja jetzt auch mal wieder da. aber es wie immer, eigentlich kann ich das jedes Mal sagen, es war wieder viel los. Es
ist
Freitagmittag.
Das ist so eine Floskel, die wollen wir hier nicht haben.
Ich schmeiße auch gerne, ich habe glaube ich kein Kleingeld mit. Ich kann gerne demnächst in so ein Redebedarfschweinchen die 50 Cent... Hört man das? Dann gehen wir am Ende des Jahres, machen wir dann unseren Jahresabschluss davon oder
da
so.
Da gibt's den Glühwein.
Den Glühwein
auf der Weihnachtsmarkt
vom Floskelschwein.
Genau. Schön. Ja, wir sprechen über Tiere. Also es wird schon tierisch bei uns jetzt gleich, ne? Kann man so sagen.
Ja, absolut.
Es geht viel um Autobahnen und ich muss sagen, beide Geschichten von der Autobahn sind fast die gleiche Stelle sogar.
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht.
Und dann sprechen wir auch über einen Raum, in dem man sich akklimatisieren kann, aber irgendwie auch nicht, weil man da dann gar nicht so viel atmen darf.
Genau, Klimawandel in einem akklimatisierten Raum. Nee, so egal.
Das funktioniert nicht. Wir fangen direkt an.
Ich finde das eigentlich mal total spannend, welche Geschichte er heute mitbringt. Tim Schröder ist bei uns im Podcast. Hallo Tim.
Hallo.
Und vom Prinzip her, ganz oft kommt man irgendwie in die Redaktion, dann ist der Platz von Tim Schröder leer und dann fragt man immer, wo ist denn der Tim? Ja, der ist heute da und da, der ist gerade da und da. Und jetzt warst du zum Beispiel wieder am Ruhrmuseum und ich finde das immer total spannend, weil du auch ganz oft irgendwelche Einblicke kriegst, die wir vielleicht so nicht bekommen würden.
Ja, es war tatsächlich auch mal wieder spannend diese Woche. Ich war im Fotodepot des Ruhrmuseums. Man muss sich das vorstellen, die haben einen klimatisierten Raum, wo sie ganz, ganz viele Negative stapeln, lagern. Und es sind tatsächlich viele. Es sind 4 Millionen Negative in diesem Raum.
Ja gut, die sind ja wirklich nur, die junge Generation kann wahrscheinlich mit dem Begriff negativ nichts anfangen.
Doch.
Das sind diese kleinen.
Also wie ein Dia, aber das kennt wahrscheinlich auch wieder keiner.
Das ist ja noch schlimmer, Dia. Aber es sind halt diese so kleine, ich sag mal so 5x5 Zentimeter ist ein Negativ groß.
Ja, aber 4 Millionen, die brauchen ja trotzdem ziemlich viel Platz.
Das sind schon richtig viele Schränke, die da in dem Raum haben. Und das Spannende war, es gibt eben jetzt eine aktuelle Ausstellung, da geht es um Ruth Hallensleben. Das ist eine Fotografin, die in den 30er und 50er Jahren sehr viel Industriefotografie gemacht hat. Und allein von der haben die 38.500 Negative.
Jetzt das heißt, diese Frau ja auch
erstmal geknipst
haben.
Man muss ja genau erstmal 38.000 Fotos machen.
Puh. Ach, ich glaube, die hat sogar noch mehr gemacht, weil das ist tatsächlich nur die Auswahl von den Besten, die sie da eben in diesem Archiv haben. Und das Spannende ist ja, die haben
besten
in dieser
38.000 Fotos.
Wir machen heute
Komm,
mal die Top 38.000.
Wir machen einen Fotoabend.
Eine Dia-Show mit 38.000 Bildern.
Langer Abend, ja.
Und bei wie vielen Dias, ich weiß bei Oma, das hat immer so alle 10 Dias hat das geklemmt, da musste man hingehen und das aus... Oh Gott, das ist ja mit 38.000 Bildern.
Das Verrückte ist ja, die haben eben eine Ausstellung daraus gemacht mit 120 Bildern. Und die vier Kuratoren haben sich tatsächlich diese 38.500
die
Bilder angeschaut.
Die haben tatsächlich einen Fotoabend gemacht.
Das war eine Fotowoche.
Das waren Monate, die eben da gesessen haben und auch erstmal ein Konzept schreiben mussten, wie kann das überhaupt aussehen. Aber ehrlich gesagt, mich hat ja mehr dieses Fotodepot interessiert als diese Ausstellung. Und da reinzukommen, war erstmal ein Akt. Und wie kommt man da rein? Weil ich sehe hier schon so eine Art Alarmanlage oder so.
Extra Sicherung, die kann ich jetzt entschärfen. Einen Moment.
Ich gucke auch weg, damit ich die Zahlen nicht sehe.
So, wir können jetzt die Türen öffnen und kommen erst in einen Zwischenraum. Eine Art Schleuse, weil hier akklimatisieren unsere Fotos für eine Zeit lang. Wir müssen die Tür zumachen. Denn das Depot ist gekühlt und die Bilder oder die Negative dürfen nicht sofort aus der Kühle zur Benutzung ins Büro oder ins Fotostudio. Die müssen sich hier erst langsam akklimatisieren, damit sie sozusagen auf die Temperatur im nächsten Raum wieder herunterkommen können.
Okay, jetzt der Zwischenraum, aber jetzt eben das Allerheiligste. Das heißt, nochmal eine Türe aufschließen, nochmal eine Sicherung.
Moment. So, jetzt
einmal feste drücken,
wie die Lüftung arbeitet und für Kühlung sorgt.
Das heißt, wie viel Grad sind es jetzt hier?
Konstant herrschen hier 14 Grad Temperatur.
Also nach so einem heißen, stressigen Arbeitstag würde ich mich da auch gerne mal akklimatisieren.
Ich habe gerade die Frage im Kopf, so wie viel gefühlt von Mission Impossible bei Tim an dem an der Aktion war.
Ich habe die Frage im Kopf, ob er wirklich weggeguckt hat.
Wie lautet der Kopf?
Ja, ja, ich habe schon wirklich weggeschaut. Und es war tatsächlich auch schon so ein bisschen wie Fort Knox, weil das natürlich auch große Werte sind, die dort gelagert werden. Aber es war tatsächlich spannend. Ich habe dann nach einer Zeit gemerkt, dass die ein bisschen nervös geworden sind, weil die halt auch wieder mit uns aus dem Raum raus wollten. Und das habe ich dann gesagt.
Jetzt sehe ich schon, Sie werden ein bisschen nervös. Müssen die Schränke schnell wieder zugemacht werden?
Ja, es ist besser, wenn wir nicht allzu lange hier in diesem Raum uns aufhalten, weil wir damit die Klimawerte ja auch verändern, indem wir hier atmen, warme Luft. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Temperatur und auf die Klima, auf die relative Luftfeuchtigkeit, also generell auf das Klima in diesem Raum. Deshalb wäre es auch gut, wenn wir wieder den Raum verlassen.
Vielleicht will ich mich da doch nicht akklimatisieren, wenn ich da drin nicht atmen darf.
Ihr habt für Klimawandel im Fotodepot gesorgt.
Ja, also ich habe trotzdem noch ein paar Fragen gestellt, weil mir das dann doch sehr interessant vorkam. Ich habe zum Beispiel auch Fotoalben gesehen von Ruth Heilensleben, eben Original-Fotoalben, wo sie eben damals Assistentin gebeten hatte, das eben dort einzukleben. Und es ist doch schon spannend, dann zu hören, wie damals eben diese Fotos gemacht wurden. Mhm. Also heutzutage mit dem Handy drückt man ja einfach drauf und fotografiert wild durch die Gegend. Aber die hat damals eben die Bilder komponiert. Die saß, stand zum Beispiel auf einem Podest oben drauf, während sie eben diese Industrieaufnahmen gemacht hat, also in irgendwelchen Werkshallen, und hatte immer eine Pfeife im Mund. Und immer, wenn sie das Foto machen wollte, dann mussten die Leute praktisch einfrieren für dieses Foto. Sie hat dann eben
nicht verwackelt ist.
Und es wurde alles komponiert. Also da wurde eben geguckt, wie ist der Lichteinfall, wer steht wo. Die hat auch ein sehr großes Augenmerk auf die Hände der Menschen, die gearbeitet haben, gelegt. Also es war schon sehr, sehr spannend, dann auch tatsächlich mal zu sehen, wie eben damals diese Fotos erstellt wurden.
Das hört sich irgendwie an, als wäre so ein Foto früher viel mehr wert gewesen als heutzutage mit dem Handy.
Glaube ich tatsächlich sogar auf eine gewisse Art und Weise.
Mhm. Es war halt auch was ganz Besonderes, muss man ja auch sagen. Es war in den 30er und 50er Jahren, da hat halt nicht jeder mal eben ein Fotoapparat in der Tasche gehabt. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll.
Ich finde sehr besonders, dass Tim mit seinen Themen immer sehr begeistert zurückkommt, immer sehr begeistert berichtet. Und auch, ich muss mal sagen, bei uns in der Redaktion, wenn Tim von irgendwo wiederkommt, auch immer uns gerne erzählt, was er wieder Spannendes den Tag erlebt hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, unsere mehr als 4.500 Verkehrsmelderinnen und Verkehrsmelder, die sind ja mit allem Möglichen eigentlich unterwegs hier bei uns im Stadtverkehr, auf den Autobahnen, und eigentlich ja ganz cool, die sagen uns immer Bescheid, egal was ist. Mhm. Klar, ganz oft werden Blitzer gemeldet oder jetzt auch der Knöllchenkalle, der Blitzeranhänger. Aber das, was diese Woche gemeldet wurde, war schon relativ kurios.
Ich habe den Anruf angenommen.
Du hast den Anruf angenommen.
Ja, tatsächlich. Und die Frau sagte, kann man auch kuriose Sachen bei Ihnen melden? Und ich habe gar nicht verstanden, was sie von mir wollte. Ja, es ging um eine Katze auf der Autobahn. Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht sitzt diese Woche am Onliner-Platz.
Hallo.
Also du kümmerst dich um die ganzen Sachen, die auf unserer Website, bei Facebook, Instagram und so laufen. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, das ist so kurios, das teilen wir auch online.
Genau, ihr habt mir das dann erzählt. Ich komme ja dann etwas später, als du die morgens arbeitet, und habt gesagt, da saß eine Katze auf der Autobahn, auf der A40, und hat irgendwie den halben Morgen lang den Verkehr blockiert, sagen wir mal, nicht blockiert, man konnte schon vorbeifahren, aber man fährt ja natürlich langsamer, es war also viel Stau. Mhm. Und irgendwie musste natürlich die Katze da auch runterkommen, und das hat sie anscheinend nicht alleine geschafft. Saß so mitten zwischen den beiden Spuren, und da habe ich gesagt, naja, das müssen wir aber schon mal irgendwie den Leuten auch mitteilen, und habe das dann in einen Artikel gegossen.
Aber wie? Du saßt da und hast gesagt, es gibt noch keinen Artikel dazu. Mit deinem Notizblock und deinem Stift hast du ganz schnell alle Infos aufgeschrieben.
Naja, was soll ich sagen, ne? Also es geht ja jetzt hier nicht um die Sensationshascherei, sondern es geht darum, dass gerade solche Dinge, die einen Stau morgens mal ungewöhnlicher machen, dann schon viele auch noch über den Tag interessiert, weswegen hing ich da morgens drin, oder was ist dann vielleicht auch mit dieser Katze, ne?
Ja, und sind wir mal ehrlich, Tiere gehen immer, oder?
Und Tiere, so ja, gehen auch immer. Vor allen Dingen, wenn die an ungewöhnlichen Orten auf einmal auftauchen, weil Katzen sind natürlich eigenwillig. Das kannst du bestätigen, Tobi, als Katzenhalter. Aber dass die jetzt mal so Bock haben, in den Berufsverkehr auf die A40 zu trappeln und dann da irgendwie sitzen, ist schon sehr, dann sehr ungewöhnlich.
Also ich denke an mich, wenn ich so eine Tiergeschichte irgendwie bei Instagram oder so in meinem Feed angezeigt kriege. Ich gucke mir das immer bis zum Ende an. Ich will immer wissen, was da passiert ist. Aber ich habe mich auch gefragt, warum traut diese Katze sich da überhaupt auf die Autobahn zu gehen? Tobi, deine Katzen? Die würden wahrscheinlich flüchten.
Ja, also meine beiden Katzen sind tatsächlich sehr scheu, die wir zu Hause haben. Also es ist tatsächlich schon überraschend, dass, also bei meiner Frau und mir sind die halt super schmusig. Mhm. Wenn jetzt aber, wenn ihr vorbeikommen würdet zum Beispiel, dann würdet ihr die wahrscheinlich den ganzen Tag nicht zu sehen kriegen, weil sie Angst haben.
Weil die auf der Autobahn sind.
Weil sie auf der Autobahn sind. Nee, aber also ich kann es mir schon vorstellen, manchmal, wenn man die irgendwie mit so einem Laserpointer oder mit so einer Angel irgendwie, dann kommt der Jagdtrieb raus. Vielleicht hat diese Katze irgendwas verfolgt. Irgendeine Maus oder so, da ist ja auch auf der A40, je nachdem, wo das war, gibt es ja auch diese Grünstreifen und ähnliches. Ja. Oder es ist da so eine Brücke in der Nähe. Also das, ich glaube, die wird schon dieses, gibt ja dieses, diese Videos oder so von wegen, ja, das bin ich, du wunderst dich vielleicht, wie ich hier hingekommen bin.
So dieser Filmriss. Also man hat ja, es ist ja dann auch später die Autobahnpolizei gekommen und hat die Katze irgendwie dann darunter bekommen, aber die war, hat dann auch sehr aggressiv wohl reagiert, hat man uns erzählt. Und das hat schon darauf hingedeutet, dass sie vielleicht auch eher verletzt war und dann vielleicht auch deshalb da irgendwie in eine Panikstarre war und gar nicht mehr alleine von der Autobahn runterkam. Ja. Die Autobahnpolizei hat dann die das Tierheim zur Hilfe gerufen, weil sie eben selber sich jetzt nicht zugetraut haben, dieses aggressive Tierchen da irgendwie abzutransportieren.
Oh, Katzen können aber manchmal auch richtig böse, ne?
Ja, richtig böse. Die haben sehr spitze Zähnchen und auch sehr starke Krallen. Und wenn man dann, glaube ich, nicht so der geübte Mensch ist,
wenn
mit
man
dem
der
richtigen
Hundemensch
Griff,
ist.
Ja, oder einfach auch dann nicht weiß, mit welchem Griff kann ich die dann irgendwie kriegen oder was, wie muss ich mich verhalten, damit das Tier vielleicht dann auch sich dadurch beruhigt. Das sind dann eher die Experten gefragt und das Tierheim hat dann eben die Katze auch zur Untersuchung in die Tierklinik gebracht und dann war die Geschichte damit dann so zu Ende.
Was bei Katzen ja wirklich, da muss ich vielleicht auch tatsächlich mal anknüpfen, weil ich auch schon gebissen worden bin von unserer Katze, auch aus einer Paniksituation raus, die hing an der Heizung mit einer Kralle fest, also die stolzierte auf einer Heizung, sind ja diese Gitter und dann ist sie da halt hängen geblieben, hatte sich da auch irgendwie an der Kralle verletzt, das blutete auch und ich wollte ihr eigentlich nur helfen. Sie hat mir in den Finger gebissen aus Angst und ich musste, weiß ich nicht, wie oft damit ins Krankenhaus.
Das ist gar nicht ungefährlich, ne?
Katzenbisse, die haben halt mega viele Bakterien im Maul, muss man ja bei Katzen sagen. Also die Zähne sind spitz und verseucht auf eine gewisse Art und Weise. Und glaube ich, gerade bei so einer Katze, die draußen vielleicht auch lebt oder eine Freigängerkatze ist, das kann halt auch, wenn man es, also ich habe auch gerade überlegt, so naja, ich würde vielleicht anhalten, würde die Tür aufmachen und mir die Katze packen.
Ja, aber ob das so einfach geht, das habe ich mich nämlich im ersten Moment gefragt, warum niemand einfach die Tür aufmacht. Es war ja Stau und diese Katze packt, aber wenn die so aggressiv war, dann ist das wahrscheinlich nicht so einfach.
Wenn die in die Hand beißt, echt, das im schlimmsten Fall bist du dann handlos.
Larissa, und ich merkst du, auch, dass Tobi jetzt unser neuer Katzenexperte ist? Wir hätten den mal losschicken sollen.
Wir machen einen neuen Cat-Podcast. Nein, aber ich weiß auch nicht, ob ich das selber gemacht hätte, weil ich glaube, dass ich finde auch so auf der Autobahn aussteigen oder so, selbst im Stau, finde ich super komisches Gefühl. Ja. Das ist genau wie wenn du an der roten Ampel hältst und irgendwie überlegst, scheiße, ich muss eigentlich kurz an den Kofferraum, aber das ist jetzt auch irgendwie total doof. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl und ich glaube, das hemmt auch sehr viele Menschen, das wirklich dann zu machen. Ja. Und natürlich auch vielleicht noch der Gedanke, vielleicht saß die da auch da fauchend oder so, ne? Das mag ja alles sein. Aber es gab auf jeden Fall sehr viele Reaktionen auch darauf, dass viele uns auch nochmal bei WhatsApp und so geschrieben haben, dass sie daran vorbeigefahren, dass sie es gesehen haben. Und das sind dann manchmal auch so die Geschichten, die dann mal eben so passieren morgens, ne?
Ja, ich hatte gestern hier auf dem Redaktionsschreibtisch so einen pinken Briefumschlag liegen.
Und was heißt das?
Tja, das könnte verschiedene Sachen heißen. Aber ich glaube, die meisten werden diesen pinken Umschlag haben, wenn sie Briefwahl machen, jetzt bei der Bundestagswahl. Und jemand, der noch nicht Briefwahl machen darf, das klingt jetzt so, als ob ich über Costa sprechen möchte, Costa war bei der Jugendwahl, heißt die offiziell
U18 Bundestagswahl heißt die offiziell und wir haben hier in Essen mehrere Wahllokale seit einer Woche. Eins davon ist in Vogelheim, ne, da in dem Jugendzentrum und die sind seit einer Woche dabei und gestern war ich dann da, da sind so die meisten Kinder, die da waren so 14 bis 17. Ja, und da haben einige schon gewählt, mit ein paar anderen habe ich dann den Wahlomaten gemacht. Das war schon total klasse, das
und
hat
da,
echt Spaß gemacht.
Da ist es egal, wie alt man ist, also es gibt keine Altersuntergrenze, ne, und auch was für einen Pass man hat, das ist ganz egal.
Ja,
ne?
Also Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle und ja, man soll schon lesen, schreiben können, verstehen, was man ankreuzt, für die Älteren haben die den Wahlomaten, für die Jüngeren haben die dann so eine vereinfachte Version, wo die sich die Themen dann auch noch angucken können, weil da gehen ja auch Grundschulkinder hin. Ja, und die haben da alle mitgemacht. Das fand ich schon ganz klasse. Vor allem, es gab so ein Battle, so bei den Mädels, mit denen ich mich unterhalten habe. wer schafft es, dass die AfD beim Wahl-O-Maten auf dem letzten Platz landet?
Also, ja, wie alt waren die ungefähr?
Die ich hatte, die Mädels waren 16.
Mhm. Und spannende man muss ja sagen, mit 16 jetzt noch nicht, aber mit 17 vielleicht sind da ja auch dann Jugendliche bei, die bei der Bundestagswahl hätten wählen können, wäre sie nicht vorgezogen worden. Ne?
Die haben wohl einige, gestern war leider keiner da, der jetzt eben, was weiß ich, irgendwann im Sommer 18 geworden wäre. Die haben einige, ja, die ärgern sich natürlich, ne?
Die müssen jetzt wieder einige Jahre warten, bis sie dran sind. Also schauen wir mal, wie viele, wenn wir nicht wieder eher wählen.
Wer weiß, was passiert.
Aber diese Wahlen, die zeigen den Parteien dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie die Stimmung bei den Jüngeren ist, ne?
Ja, klar. Gut, klar, die zählen nicht ins Ergebnis rein, die werden ausgewertet. Mhm. Heute ab 22 Uhr kannst du im Netz bundesweit sehen, wie die Jugendlichen gewählt haben. Nur als Stimmungsbarometer, vor allem weißt du als Politiker, bei der nächsten Bundestagswahl sind hier ganz, ganz viele von denen wahlberechtigt.
Und vor allem ist das ja super wichtig, wenn man sich mal in den Kopf ruft, wie viel Anteil Menschen, ich sage jetzt mal Ü50 haben und dann der Anteil darunter, wie viele Menschen von den Jüngeren wählen und wie viele von den Älteren wählen, das sind ja viel, viel mehr als die Jüngeren und die dann eben quasi die Zukunft von den Jüngeren auch mitbestimmen. Ne? Ja,
wir Boomer entscheiden über deren Zukunft, ist so.
Ja, das muss man leider so sagen. Was ist eure Prognose, wie die U18-Wahlen ausgehen? Das ist ja heute Abend ab 22 Uhr im Internet.
Also da haben jetzt ganz, ganz viele von den Jugendlichen SPD und Linke gewählt, Grüne. Mhm. CDU ist einfach dadurch, dass Herr Merz sich da der AfD so ein bisschen angenähert hat. Mhm. Die ist bei denen unten durch. FDP war auch nicht so beliebt. Ja, ich denke mir mal so, Linkspartei, SPD, Grüne werden ziemlich weit vorne bei denen landen. Also zumindest im Essener Norden. Im Süden werden die Grünen wieder mehr kriegen bei den Jugendlichen.
Mhm. Man muss ja sagen, wenn ich mich dahin, ich wollte jetzt sagen schleppe, aber wenn ich da hingehe zu dieser U18-Wahl, dann bin ich ja wahrscheinlich jetzt nicht politisch überhaupt nicht interessiert, weil ich weiß ja, dass meine Stimme jetzt erstmal nichts bringt. Also die hatte jetzt keine Auswirkungen auf die Bundestagswahl. So, wir waren ja bei unserer Vorberichterstattung zur Bundestagswahl zum Beispiel auch im Berufskolleg und haben da mit den Jugendlichen gesprochen, auch Jugendliche, die noch nicht wählen können. Und da gab es viele, die nicht sehr politisch interessiert waren. Die haben zum Beispiel gesagt, ihre Infos kriegen die über Social Media, Instagram, TikTok. Und da waren auch einige bei, die ganz offen gesagt haben, ich finde die AfD gar nicht schlecht, ne?
Also da waren ja überwiegend Kinder mit Zuwanderergeschichte. So 70% gute sind zum größten Teil hier geboren, haben teilweise die deutsche Staatsangehörigkeit. Aber ich habe jetzt keinen gefunden, der mir gesagt hat, ich wähle die AfD. Ich habe die auch gefragt, was macht ihr denn, wenn jetzt ein Freund, eine Freundin sagt, ich wähle die? Wir kennen keinen, aber dann würden wir dem erstmal erklären, was das für Folgen hat. Also die Kinder, die ich gestern gesprochen habe, die haben sich schon damit auseinandergesetzt, in der Schule, untereinander, dann eben an dieser Wahlurne, diese Meinungsfindung. Ja. Die haben da jetzt nicht nur so nebenbei zwischen Kickern, Billardspielen und Tischtennis mal eben irgendwie ein Kreuzchen hingemacht. Nee, das war denn schon ganz bewusst, wo sie ihr Kreuzchen hinmachen, auch wenn sie wissen, dass nicht gezählt wird.
Und man muss ja auch sagen, bei vergangenen Wahlen ist im Essener Norden ja der Anteil der Menschen, die AfD wählen, eigentlich besonders hoch, ne?
Sehr hoch, ja. Ja. Und du siehst auch, wenn die dann zum Jugendzentrum fahren von der Schule, die kommen da direkt nach der Schule oft hin, da hängen überall die AfD-Wahlplakate, ja. Die sehen das schon, das ist Thema im Stadtteil, auch bei den Jüngeren.
Also da spaltet sich das sehr zwischen Wahlberechtigten und vielleicht jüngeren Leuten, die dann zur U18-Wahl gehen.
Ich würde sagen, vielleicht als kleines Abschlusswort sozusagen, Kossa, du hast jetzt gesehen, wie viele junge Menschen wahlinteressiert sind. Du kommst ja quasi aus der Wiege der Demokratie als Grieche. Siehst du quasi da einen Aufschwung, dass jetzt wieder mehr Leute Lust haben, wählen zu gehen?
Ich hoffe, dass die nicht frustriert werden. Also ich hoffe, dass wirklich diese Lust an Politik, an Demokratie, Lust sich zu unterhalten, zu streiten, zu debattieren, dass die erhalten bleibt. Nicht, dass die irgendwann mal in ein paar Jahren, wenn die im Berufsleben, wenn die in der Ausbildung sind, wenn die frustriert sind, dass die sagen, bah, nee, ich bleibe lieber mit dem Arsch zu Hause und lass die anderen mal wählen gehen. Also ich bin eigentlich zuversichtlich.
Gut, der Grieche ist zuversichtlich, das ist schon mal ein gutes Schlusswort.
Tobi, bist du schon mal auf der A40 in Richtung Essen durch den Blitzer gefahren?
Auf der A40, ja, ich komme ja jeden Morgen vom Prinzip her dran vorbei. Mhm. Also ich habe bis jetzt auch kein rotes Blinklicht bei mir erlebt. Also ich habe schon einige erlebt, die geblitzt worden sind. Habe mich sehr darüber amüsiert, aber mich selber hat es zum Glück noch nicht erwischt.
Naja, jetzt können wir uns vielleicht bald ein bisschen mehr amüsieren, wenn dich das so amüsiert. Weil auf der A40 gibt es einen neuen Blitzer heute Morgen und auch diese Woche schon Thema bei Christian Banja in der Frühschicht.
So ist es.
Der also, ist auch auf der A40, aber nicht aber in da, anderen, sondern andere Richtung, Richtung.
Und ganz woanders tatsächlich. Ne? Mhm. Also das ist, wenn man von Mülheim aus nach Essen fährt, so ein Stückchen vor dem Ruhr-Schnellwegtunnel. Mhm. Der Blitzer ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt nicht besonders gut versteckt. Es gibt ein großes Warnschild, Achtung, Radarkontrolle. Ja, und dann steht das Ding eben da. So eine typische Säule, ne, wenn man die inzwischen oft sieht.
Aber genauso soll das ja sein. Also es ist ja das Ziel, dass die Menschen sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.
Richtig. Es geht im Prinzip ja auch eigentlich darum bei diesem Blitzer, dass die Luftqualität besser wird oder besser bleibt. Die ist ja schon besser geworden, deswegen ist da ja auch Tempo 60 ganz oft. Ja, und dieser Blitzer soll eben dafür sorgen, dass die Leute das einhalten und dann nicht unnötig auf die Tube drücken und dann wieder mehr Abgase in die Luft pesten.
Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Dieser Blitzer auf der A40, wann kann man denn mal so schnell auf diesem Stück fahren, dass man geblitzt werden kann?
Das geht mir eigentlich ähnlich. Du hast ja vorhin den Blitzer gemeint. Je nachdem, von wo man kommt, ist das ja kurz vor Krai, ne?
Ja, also in der Kurve auf jeden
Fall. Ja, genau. Also da, wo ja auch die Busspur ist. Und da stehen ja auch vorher Riesenschilder. Kurz nach Krai. Hängen ja, genau, kurz nach Krai, beziehungsweise von der anderen. Ja, ist egal. Ihr wisst, wo ich einen Blitzer, oder welche Blitzer ich meine. Da hängen ja auch riesige Schilder an den Schildertafeln mit Radar. Da schafft man es vielleicht spät abends mal passend schneller zu fahren. Und da geht wahrscheinlich da vom Tunnel genauso. Also ich bin da, bis jetzt habe ich das Gefühl, ich bin mit dem Fahrrad schneller auf dem Stück als mit dem Auto.
Man muss ja auch sagen, nur zu bestimmten Zeiten darfst du da nur 60 fahren.
Das ist es eben. Der Blitzer ist auch gar nicht rund um die Uhr in Betrieb. Das heißt also, wenn das da freigegeben ist, dann ist er auch aus.
Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, dann trotzdem da irgendwie zu fahren.
Das wäre mal ein Test.
Das ist der psychologische Effekt, genau.
Ja, genau. Ja, aber du sagst, dann ist der aus. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir jetzt Freitagvormittag immer noch nicht, ob der angeschaltet ist. Du hast gestern schon angerufen. Ich habe eben noch mal telefoniert.
Ja, wir wollten das natürlich ganz gerne wissen, auch ob wir noch mal jemanden vielleicht vorbeischicken oder ne, dass wir uns das noch mal angucken. Es hieß immer, der wird wahrscheinlich jetzt am Freitag eingeschaltet.
Feierlich mit einer Sektflasche bewerfen.
Ja, könnte man.
Im Vorbeifahren.
Ne? Das Problem ist, dass ich gestern dann von der Stadt gehört habe, ja, nö, so genau, wir gucken mal, wir melden uns. Ja, und jetzt heute kam dann der Rückruf, ne?
Nee, tatsächlich nicht mein Rückruf. Ich habe eben nochmal angerufen und nachgefragt und habe gesagt, ist er jetzt im Betrieb, ist der scharf gestellt oder nicht? Die Stadt sagt, wir haben doch schon verraten, dass der am Freitag scharf gestellt wird. Mehr wollen wir jetzt auch nicht sagen. Wenn er blitzt, dann ist er scharf und wenn er noch nicht blitzt, dann halt nicht.
Ja, aber wie weiß man das jetzt, wenn man die offizielle Info nicht bekommt? Eigentlich nur, indem man sehr schnell dran vorbeifährt.
Das hat sich irgendwie angehört, als würdest du dich freiwillig melden.
Nein.
Jetzt sollte man noch eine Frage klären, wenn wir schon über Blitzer allgemein sprechen. Es kommt ja auch vor auf der A40, dass dann oben gar keine Geschwindigkeit mehr steht und dann nur noch dieses Achtung Stau. Welche Geschwindigkeit ist denn dann bei den Blitzern zum Beispiel in der Kurve eingestellt?
Ich glaube, das ist kein Problem, weil dann kannst du eh nicht schnell fahren. Also ich glaube, dann kannst du maximal 30 fahren.
Ja, doch
wenn
20
dieses
löst du aus.
Ich überlege gerade, ob wir einfach Nadine in den Einkaufswagen stecken und ganz schnell dran vorbeirennen.
Puh. Möglicherweise. Ich meine, wenn es nicht eine Autobahn wäre, würde ich ja sagen Fahrrad oder sonst was, aber das geht ja absolut nicht.
Ich würde sagen, das ist eine Reporteraufgabe und ich bin diese Woche keine Reporterin und ich deswegen wäre ich da raus.
Dann geben wir das ab, am besten an unseren Stadtreporter, Kostas Mitzalis. Also Kostas, du bist gebucht, ne, dass du schon mal Bescheid weißt.
Also ich wäre dafür, dass du das einfach direkt mal testest.
Ja, also ich bin ja jemand, der immer so an lustige, an so Dinge denkt, die dann schief gehen könnten. Mhm. Ich glaube ja einfach, dass wir im Laufe des Tages, es ist jetzt Freitagmittag, mal gucken, was noch passiert, dass wir ganz viele Anrufe kriegen von Leuten, die sagen, ich bin nur Schrittgeschwindigkeit gefahren und bin geblitzt worden, weil die dieses Ding vielleicht falsch programmiert haben und der jetzt einfach erstmal jeden blitzt.
Also ich muss sagen, irgendwer sagte, wahrscheinlich fahren die alle nur mit 30 da dran vorbei, weil die nicht sicher sind, ob der jetzt schon scharf gestellt ist oder nicht. Aber an der Stelle kann man auch meistens gar nicht viel schneller fahren.
Nee, es ist halt echt Stop and Go da auf diesem Stück A40. Da sind ja auch diese ganz vielen kurzen Auffahrten. Ich fahre da auch total ungern auf, weil das ist so.
Na, ich fahre da jeden Tag auf.
Ja, aber du hast ja keine Beschleunigungsspur an dem Stück.
Ja, das stimmt.
Du musst immer hoffen, dass sich einer reinlässt und ha.
Also ich muss sagen, wir haben in diesem Podcast schon mal über das Thema Blitzer gesprochen, als wir hier über unseren Knöllchenkalle gesprochen haben. Und ich sag's nochmal, ich wurde noch nie geblitzt, bis ich's im Podcast erzählt habe. Danach wurde ich zum ersten Mal geblitzt.
Dedede.
Aber trotzdem wäre ich da raus. Ich würde das nicht ausprobieren. Wahrscheinlich wirst du häufiger mal geblitzt.
Ich bin aber auch erst tatsächlich, seit ich einen Führerschein habe, und das
so
ist
so seit
jetzt,
30 Jahren?
Ich habe den mit 17 gemacht, ich werde 35 dieses Jahr, also seit 18 Jahren einen Führerschein. Boah. Mit Führerschein mit dieses Jahr volljährig.
Da müssen wir eine Party machen.
Genau, dann darf der Führerschein alleine fahren.
Wann? Im August irgendwann, ne? Oder September?
Im April wird der Führerschein im 18, April. Da war ich noch 17 dann. Und ich bin seitdem zweimal geblitzt worden. Einmal auch erst vor kurzem.
Das ist nicht viel.
Und einmal wirklich ganz am Anfang.
Ja, dann muss da jetzt noch ein drittes Mal.
Ja, vielleicht sollten wir diese neue Blitzsäule auch noch segnen lassen.
Lieber nicht. Darauf würde ich verzichten. Okay, Tobi, wir sind gerade der einzige überlebende längere Podcast bei Radio Essen.
Survival of the fittest.
Nein, eigentlich nicht. Essen im Ohr ist in einer längeren Sommerpause. Das heißt,
im Winter in der Sommerpause.
Wir haben Freitag und wir haben Frühschichtwoche. In der Winterpause natürlich. Mhm. Der kommt auf jeden Fall wieder. Sonst haben wir noch unseren Nachrichtenpodcast.
Ja, genau, den Tag in 5 Minuten. Diese Woche mit der lieben Svenja, die ja auch schon öfter mal hier zu Gast gewesen ist und weiterhin auf allen Kanälen informiert durch den Tag.
Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das immer so ein gutes Gefühl ist, wenn man den bei 5:00 hat. Hattest du schon mal?
Boah. Ja, ich glaube tatsächlich irgendwie, nee, 5:00 wirklich nicht, so 5:02 oder 4:57.
Anfänger. Das ist ja der Tag in 5 Minuten, also ich will nur nochmal sagen, 5 Minuten habe ich schon mal geschafft, Tobi.
Ja, bei mir geht es immer den Tag in 4:53.
Auch in Ordnung. Auf jeden Fall sind da trotzdem alle wichtigen Themen drin. Und dann können wir nur noch sagen, wenn ihr irgendwas habt, Anregungen, Fragen, wenn wir über irgendwas sprechen sollen, wohin sollen unsere Hörerinnen und Hörer das dann schicken, Tobi?
WhatsApp.
Dann sag mal die Nummer. Nein, an unsere E-Mail-Adresse.
Genau, an podcast@radioessen.de.
Perfekt. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Wochenende.
Ja, macht's gut.
Habt und ihr
Zeit.
Auch. Tschüss.
Redebedarf 2.0. Der Radioessen-Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.